1,90. Dann nachts aufgewacht bin, dann habe ich direkt gemerkt, dass was nicht passt. Ich habe ab der Hüfte abwärts meine Beine nicht mehr gespürt.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Der wurde, der Podcast, da wo der Gottesdienst aufhört, fängt da an, wo der aufhört. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet. Ich habe jetzt, glaube ich, fünfmal aufgenommen, diese Ansage. Jetzt machen wir es, jetzt ziehe ich es einfach durch, egal wie schräg die dann im Nachhinein ist. Also, du bist beim Podcast gelandet, die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, die christliche Podcast-Show und vielleicht auch eine der einzigen oder so. Man hat es ja manchmal so mit Gospel-Rapper, die dann denken, sie sind die ersten Gospel-Rapper gewesen, dabei gab es schon 20 und man hat sich einfach nicht umgeschaut. Vielleicht geht es mir auch so, das weiß ich jetzt gar nicht, ob es vielleicht mehrere Podcast-Shows gibt, also christliche Podcast-Freunde habe ich genug bei mir in Downloads, aber eine Show, weiß ich nicht, ist mir auch egal, aber es ist ja auch irgendwie cool, wenn man so ein bisschen, oh ja, der hat sich damals schon innovativ was überlegt, vor 5 Jahren oder 193 Episoden oder wer weiß was. Danke schön übrigens, dass du diesen Podcast hörst, ob es erste Mal oder auch schon das 193. Mal oder auch schon 5 Jahre am Stück dir das anhörst, was ich jede Woche hier rausbringe und die Gäste, die ich habe und Themen, die ich beleuchte. Vielen herzlichen Dank. Auch wenn du mir privat schreibst, mit ein paar von euch habe ich ja privat auch Kontakt, also die ich jetzt nicht so kenne, tatsächlich nur über den Podcast. Vielen Dank, auch wenn ihr auf Facebook schreibt und mir da Grüße schreibt oder das auch lobt. Und auch vielen Dank für die, die auf YouTube schreiben und sich denken, den Arsch, den Christlichen, den tun wir es mal zeigen, den schreiben wir mal irgendwas, wo es ein wenig nervt. Aber macht nichts. Wir löschen die Kommentare nicht, das kann man sich schon mal merken. Wir löschen nichts, außer einmal, weil ich Spaß dran hatte, jemanden zu ärgern. Aber das war auch schon sehr lange her. Wir fangen mal an. Bevor wir anfangen, wollte ich kurz sagen, noch einmal, sorry, wenn ich das jetzt nochmal aufhebe, aber zu Wilhelm Bunz, dem Bibelraucher. Wir hatten ja seinen Bruder im Interview und sein Bruder ist leider verstorben und zwar schon im Januar. Was natürlich ein bisschen komisch war. Also Wilhelm wusste das nicht, er hat mich an Ostermontag angerufen und gesagt, hey, mein Bruder ist verstorben, ich wollte es dir nur sagen, nur dass du Bescheid weißt. Also wir wussten es leider auch vorher nicht, sonst hätten wir, weiß ich nicht, doch die Einverständnis hat er gegeben. Wir hätten wahrscheinlich das Gespräch von ihm trotzdem ausgestrahlt. Genau, ansonsten bewege ich mich ja ein bisschen, habt ihr letzte Woche schon mitbekommen, im Feld der Vergebung. Dem FV, wie ich es jetzt gerne nenne. Vielleicht könnten wir da einen Insider draus machen. Ey Freunde, ich bin gerade im FV. Ich muss vergeben. Genau, und sehr interessant. Ich lese gerade ein Buch von Ted Decker, einer meiner Lieblingsautoren, und kann ich nur empfehlen. Er hat in die 2000er hat er eine Trilogie rausgebracht, auf Deutsch auch. Black, Red and White hieß die. Sehr zu empfehlen. Und auch die anderen Bücher, die sind halt alle fast nur Englisch. Und ich glaube, es ist relativ neu. Er hat eine Trilogie nochmal rausgebracht. Eyes Wide Open, Waterwalker und Hacker. Und in Waterwalker geht es um Vergebung und kommt jetzt genau zur richtigen Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche da schon drüber berichtet habe, aber ich hätte es gerne übersetzt, so eine Passage, vielleicht übersetze ich die noch in den nächsten Wochen und zeige sie euch dann oder lese euch vor. Und ja, ist interessant, wie Gott irgendwie so ein bisschen Sachen aufbringt. Unter anderem auch, es gibt ein Hörbuch, das heißt, der glücklichste Mann der Welt oder Mensch der Welt, das weiß ich jetzt gar nicht genau, wahrscheinlich eher Mensch als Mann, ist aber ein Mann, und der hat den Holocaust überlebt, ist 100 plus Jahre alt, ich weiß gar nicht wie viel 100, und heißt, glaube ich, Eddie irgendwas, und ich habe mir das angehört und fand es echt interessant und auch erschütternd, was für Assis wir Deutsche einfach waren, und weiß nicht, ob man das sagen darf, nicht aus Überzeugung, aber ich glaube, aus diesem ganzen Druck raus würde ich nicht wissen wollen, ob ich damals da nicht mit dabei gewesen wäre bei irgendwelchen Soldaten oder sowas. Also wenn ich mir das so überlege, ist schon, weiß ich nicht, wenn man so allein gegen das System geht, also ich habe es ja gemerkt bei Corona, wie ich auf Demos war, nein, Spaß. Nein, ich war auf keiner Demo, eine war ich, aber da bin ich aus Versehen reingekommen, okay? Also deswegen, nein. Aber was ich dann ein bisschen schade fand am Ende dieses Buches, beziehungsweise dieses Hörbuchs, erzählt er so, er konnte den Deutschen nicht vergeben. Also er ist der glücklichste Mensch der Welt, aber konnte den Deutschen nicht vergeben. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, weiß nicht, irgendwie auch traurig. Und ich verstehe, dass man das nicht einfach so kann. Und dass wahrscheinlich keiner, der das erlebt hat, das einfach so kann. Aber ich glaube, Vergebung ist ja eins der Dinge, die uns Jesus lehrt. Er war jetzt auch kein Christ, war Jude, aber war kein Christ. Ja, ein bisschen schade. Aber ganz egal. Wir fangen jetzt mal an mit der Übersicht, bevor ich hier lang rumschwätze. Also, ich nehme euch aber trotzdem weiter mit auf dem Weg meines Vergebens in meinem Leben. Genau. Aber jetzt machen wir mal los. Also, wir satteln den Pferde mal und wir reiten heute los. Wieder mal mit Manu Höfig aus Nürnberg und Tim Sauter aus Herzogenaurach und unterhalten sich über den Heiligen Geist bzw. die Geistesgaben. Und da habe ich Lob gehört, hat mich sehr gefreut, dass das ich finde, ein guter Schlagabtausch ist, oder? Also muss man schon mal sagen, macht mal einen Daumen hoch. Also haltet mal kurz den Daumen hoch, egal wo ihr gerade seid. Danke. Okay, dann Michael und Steve reden über Brot und Wurst, was sich damit dahinter verbirgt. Vielleicht findet ihr das raus in dieser Episode. Dann Scheidung und Kinder, die Folgen und auch die Effekte auch in meinem Leben, und es geht über mich, was die Scheidung meiner Eltern so mit mir gemacht haben, diesen Podcast. Und dann unser Special Guest und Weltmeister in Paralympic Cycling, Paracycling, wie es der Fachmann sagt. Ich sage Paralympic Cycling, weil das ist eine. Stimmt, Paralympic ist ja was anderes. Entschuldigung, Paracycling Weltmeister. So, Freunde der Sonne, ich wünsche euch Gottes Segen mit der Episode 193 von Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen.
Dein Wort ist Kraft.
Dein Wort und meine Seele wird gesund.
Dein Wort gibt Trost.
Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
So, wir kommen in die vorletzte Runde dieses interessanten Gesprächs zwischen zwei Pastoren, wo ich gar nichts zu sagen habe, weil ich einfach hier der Depp bin.
Du siehst dafür gut aus, Steve.
Danke, ich darf den Aufnahmeknopf drücken.
Mach den Regenbogen wieder göttlich, das steht auf seinem T-Shirt.
Oh, das darfst du jetzt nicht sagen. Nee, erzähl natürlich.
Bitte nicht.
Ja, aber wir haben letzte Woche, Manu, hast du ein bisschen vom Heiligen Geist getränkt geredet. Tim hat eine Frage gestellt. Tim, darfst du gleich nochmal fragen?
Genau, wir waren in Epheser 5 und wir haben uns eben angeguckt, dieses betrinkt euch nicht, lasst euch, also seid nicht voll des Weines, sondern seid voll des Heiligen Geistes. Und ich habe die Frage gestellt, ob das dann nur wahr sein kann von Menschen. Also wird da im Prinzip gesagt, empfangt die Geistestaufe?
Ich denke nicht, dass in dem Kontext Paulus sich auf die Geistestaufe bezieht. Zumal ja auch Paulus dieses Gefülltsein in seinen Briefen nochmal ein bisschen anders nutzt, also diesen Begriff auch, als jetzt zum Beispiel Lukas. Ne, oder auch wie laut den Evangelien Matthäus und Lukas, auch wie es Jesus gesagt hat, ne, mit Heiligen Geist und Feuer. Also er ist davon von seiner ganzen, das hatte ich ja vorhin auch erwähnt mit 1. Korinther 12, 13, dass er eigentlich, ne, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, also sein Taufverständnis auch nochmal ein bisschen oder die Art, wie er darüber spricht, nochmal ein bisschen anders zu betrachten ist. Also dieses Füllen taucht bei ihm gar nicht so häufig auf, glaube ich. wenn ich mich recht entsinne. Könnte aber auch
bei Paulus jetzt.
Bei Paulus jetzt, genau, in den paulinischen Briefen. Aber nichtsdestotrotz, also würde ich das jetzt, dieses Voll des Heiligen Geistes, gar nicht auf die Geistestaufe abzielen.
Mhm. Sondern?
Sondern ich denke, dieses Voll des Heiligen Geistes bedeutet eher, schaut, dass ihr geleitet seid durch den Heiligen Geist und dass ihr euch seiner, der Gegenwart des Parakletos bewusst seid, ne, der euch tröstet, lehrt und alles und der euch auch hinführt zu Jesus. Ne? Mhm. Und da geht es dann wieder aus meiner Sicht um deine Intimität mit Gott, Heiligungsprozess, ne, die Veränderung deines Charakters, deines Wesens, die Frucht des Geistes, die dann entsteht aus diesem Voll des Heiligen Geistes.
Das heißt, das ist das alles, was du auch haben kannst, ohne die Taufe des Heiligen Geistes?
Absolut, ja.
Okay. Das heißt, du kannst laut diesem Text dann in deiner Theologie voll des Heiligen Geistes sein, ohne die Taufe des Heiligen Geistes empfangen zu haben.
Genau. Und jetzt ist die Frage, ob dieses Voll des Heiligen Geistes, wie es Paulus verwendet, gleichzusetzen ist, wie als Lukas in der Apostelgeschichte geschrieben hat, voll des Heiligen Geistes stand Petrus vorm Hohen Rat. Da ist die Frage, müssten wir auch nochmal in den griechischen Text schauen, ob es genau derselbe griechische Begriff ist in den beiden Versen. Genau, also wir müssten einfach nochmal nachschauen, was das im Griechischen heißt, voll des Heiligen Geistes, Tim.
Du, ich habe das Griechische natürlich immer vor meinen Augen. So.
Also, das ist auch stark wieder. Ich glaube, vielleicht bist du doch schon Heiligen Geist getauft.
Ja, also, das dann so plötzlich kam. Ne? Aus Versehen also. Passiert sein, vielleicht auch heute. Ja,
ja, ja, vielleicht, wenn du deine Zunge anfängst zu
geben. Ja, also tatsächlich ist es fast die, was jetzt hier zum Beispiel in Epheser von Paulus benutzt, eine Form von Plerao, also gefüllt sein, und dann steht en pneumati, also im Heiligen Geist, und das gleiche Wort mit Plerao ist dann Pneumatos Hagio im Genitiv hier in Lukas benutzt. Genau. Also du hast mich gerade offline nochmal gefragt, was ich als Unterschied sehe, und ich habe gesagt nichts.
Genau, also zumindest was das Wort im Griechischen angeht, ist es dasselbe, ne? Voll des Heiligen Geistes dort und voll des Heiligen Geistes dort, ne? Genau, und aus meiner Sicht, ich habe ja vorhin auch gesagt, ne, es gibt ja weitere Erfüllungen für besondere Momente. Ich glaube schon, dass Lukas das nochmal anders verwendet, diesen Begriff voll und diesen Begriff erfüllen, als Paulus es tut, ne? Und aber nochmal, ne, also ich will mich da jetzt auch nicht theologisch festlegen, weil ich ehrlich gesagt auch jetzt Epheser 5 im Kontext zu der Geistestaufe, ich habe das nie in Verbindung miteinander gebracht. Ja.
Genau. Würde auch nicht passen, so wie du die Geistestaufe beschreibst, weil es geht dann ja darum, also so nutzt die Zeit, achte darauf, wie ihr lebt. Also da geht es ja wirklich eher dann um die Geistesfrucht und nicht so sehr um die Effektivität.
Genauso wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, wie ich voll des Heiligen Geistes jetzt in dem Kontext auch, auch sehe.
Ja. Aber ich finde es, also ich sehe das schon, dass manche griechische Wörter und Konzepte auch von den verschiedenen Autoren in der Bibel anders benutzt werden können. Mhm. Ich bin mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht sicher, wenn so die gleiche, also du liest ja da wirklich da was ganz anderes rein in die gleiche Formulierung zwischen Lukas, also Apostelgeschichte, und Epheser.
Genau, weil, und das vielleicht auch nochmal zu differenzieren, weil hier schreibt ja Paulus zu einer Zuhörerschaft oder zu einer Leserschaft, das ist ja die Gemeinde, also sind alle, ne? Und in der Weise, wie es Lukas verwendet, bezieht sich dieses Voll des Heiligen Geistes auf eine spezielle Person. In diesem Moment musste es auch nur diese Person sein und nicht ein anderer, weil er vor dem Hohen Rat stand und er in besonderer Weise gesalbt oder voll oder geführt oder ja fast schon kontrolliert, wie du es vorhin auch selber gesagt hast, vom Heiligen Geist war. Da kam eine übernatürliche Weisheit und um dann eben dort zu stehen und auch eine besondere Autorität für diesen Moment. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es hier nochmal von Lukas betont wird, voll des Heiligen Geistes, weil es steht ja nicht immer so drin. Ne? Mhm. Und hier wird voll des Heiligen Geistes aber in einem ganz anderen Kontext verwendet, ne? Wo eigentlich zu allen gesprochen werdet, eher wie so ein Grundprinzip, seid nicht voll des Weines, das ist ja auch eine Ermahnung, ne? Seid nicht besoffen und unkontrolliert in eurem Verhalten, sondern seid voll des Heiligen Geistes. Und dann müssten wir eigentlich eher den Heiligen Geist im Vergleich zu Wein betrachten. Und da glaube ich, dass der Heilige Geist auch ein Geist der Ordnung ist, kein Geist der Unordnung. Und voll des Heiligen Geistes bedeutet auch nicht, dass du völlig wild bist und zügellos bist und fremdgesteuert bist, sondern voll des Heiligen Geistes bedeutet, dass du geleitet bist von ihm, aber trotzdem noch mit Verstand und in den Ordnungen Gottes.
Also. Ja, ja, okay. Also so mich hast du jetzt ehrlich gesagt nicht überzeugt, dass es tatsächlich...
ja gut, okay. Ja. Aber vielleicht ein paar Zuhörer.
Ja,
okay.
Ja.
Aber das finde ich auch das Schöne, Tim, dass wir hier nicht da sind, um uns gegenseitig zu überzeugen, sondern einfach unseren Standpunkt fest
darzulegen. Ja. Letzten Endes, ich habe...
Aus der Predigt kommt der Glaube.
Ja, genau. Ja. Ich habe Zeugen Jehovas da gehabt bei mir letzte Woche wieder und lang diskutiert. Und auch so, naja, also überzeugen ist sowieso immer schwierig.
Ist immer schwierig,
ja,
absolut.
Ja, genau, ja. Aber also für mich wäre das jetzt schon nochmal interessant, so, du redest von, deine Sichtweise auf die Geistestaufe ist eben, dass manche Menschen die haben und diese manche Menschen dann besonders ausgestattet sind für den Dienst. Das heißt, ich schaue jetzt nochmal in meine Gemeinde und dann schaue ich in deine Gemeinde. Und du würdest jetzt sagen, dass meine Gemeinde für den Dienst, also da spricht fast niemand in Zungen, gibt ein paar Leute, aber fast niemand. Und dementsprechend würde ich auch sagen, sie sind nicht getauft im Heiligen Geist unter deiner Definition, unter meiner schon, aber ja. Und du würdest jetzt definitiv sagen, die Immanuel-Gemeinde in Nürnberg, die hat eine Kraft durch den Heiligen Geist, die eine FEG Herzo nie haben wird, außer wir empfangen dann auch irgendwann den Heiligen Geist.
Ich würde es mal ein bisschen wegführen von Gemeinde zu Gemeinde und der Vergleich von Gemeinde zu Gemeinde, sondern eher von Person zu Person, weil auch in unserer Gemeinde gibt es genügend Leute, die jetzt nicht in Sprachen reden und auch da nochmal ein anderes theologisches Verständnis haben, die sich aber nicht daran stoßen, auch gemeinsam mit denen, die das haben, Reich Gottes zu bauen, Gemeinde zu bauen. Ne? Und aber so, was ich jetzt raushöre, ist in deiner Gemeinde schon weitestgehend eigentlich Leute, die jetzt aus meiner Sicht nicht die Taufe des Heiligen Geistes, aus deiner Sicht schon, bekehrt sind sie, Halleluja.
Ja.
Genau. Ich möchte es auch nochmal ganz klar sagen, ne? Ich unterscheide nicht in, die sind schlechter oder besser, sondern ich sage einfach, dass die Taufe des Heiligen Geistes empfangen haben, durch die kann sich der Heilige Geist nochmal in einer anderen Art und Weise manifestieren, aufgrund dessen, dass sie sich auch in besonderer Weise danach ausstrecken, weil es eben auch mit dem eigenen Glauben zu tun hat. Ne? Und das ist, was der Unterschied ist. Also ich sag mal, wenn natürlich hier jetzt von uns Leute rausgehen und beten für Leute und die werden geheilt, dann hat das natürlich schon eine Power für sich. Ne? Das bedeutet nicht sofort, dass die sich auch bekehren, die Leute. Aber es verherrlicht Gott in einer wunderbaren Art und Weise. Ne? Das Reich Gottes ist nahegekommen. Also es zeigt ein Stück weit, gibt es einen Einblick in das Himmlische. Ne? Und, oder wenn jetzt zum Beispiel einer ein Wort der Erkenntnis hat und es dann raushaut, ja, und dann sagt der andere, der das gerade empfängt, gläubig oder nicht gläubig, ey, woher weißt du das? Woher kannst du das wissen? Wer hat es dir ins Ohr geflüstert? Wer hat dir das erzählt? Ne, und dann kann die sagen, ja, Gott, das ist Gott. Also, und das ist dann schon, würde ich sagen, effektiver, ja, definitiv. Bedeutet aber nicht, dass die
Menschen
nicht benutzt werden können.
Wobei ich jetzt sagen würde, also es ist ja nicht so, dass wir nicht für Heilungen beten bei uns in der Gemeinde zum Beispiel, sondern absolut. Also wir sitzen mit unserem Gebetskreis zusammen und beten für unsere Kranken.
Ja. Genau, ist ja gut.
Ja, aber du würdest jetzt wieder sagen, bei uns muss einfach basieren darauf, dass wir jetzt nicht im Heiligen Geist getauft sind, laut deiner Sichtweise. Da muss weniger passieren. Da kann eigentlich nicht so viel passieren wie bei euch.
Aus meiner Sicht ist es schon so, dass wenn diese Kraft, wie sie auf die Jünger gefallen ist, wenn das nicht da ist, ne, also in der Form, diese Geistestaufe, dieses Erlebnis, dass dann du natürlich auf deiner Offenbarungsebene benutzt wirst von Gott, die du hast. Und die ist ja dann schon, weil ich finde schon, dass da aus meiner Sicht auch ein bisschen sich verschließen davor.
Eine Einschränkung.
Eine Einschränkung da ist, warum auch immer. Ne? So, wo ja auch ganz klar in dieser einen Erklärung, welche Erklärung war das, wo ganz klar gesagt wurde, hey, wir wollen das mit dem Heiligen Geist nicht. Ne? Also da ist leider schon was passiert, auch auf einer geistlichen Ebene, wo eine Mauer gebaut wurde.
Schade eigentlich. Würde ich ja aber für meine Gemeinde nicht sagen, sondern ich würde sagen, wir sind alle im Geist getauft und wir können auch nur, also ich mache das jeden Sonntag, bevor wir Gottesdienst haben, haben wir ein VIP-Treffen, wo wir alle zusammenstehen und wir beten zusammen nochmal für den Gottesdienst. Und ich sage es jedes Mal, letzten Endes alles, was wir tun und sprechen, ist scheißegal. Weil der Heilige Geist ist der Leute im Herzen bewegt und trifft und der macht sein Werk durch
uns. Dann ist für mich die Frage, und die muss ich dir dann stellen, Tim, ist es vielleicht gar nicht so sehr, gut, die Terminologie, da kann man sich drüber streiten, was getauft ist oder nicht getauft ist, aber ihr seid offen fürs übernatürliche Wirken Gottes. Das ist, was ich raushöre.
Absolut.
Stößt sich es dann doch mehr am Sprachengebet? Dann sollte man doch mal über Sprachengebet reden.
Nee, überhaupt nicht. Also ich störe mich daran, dass du beziehungsweise diese Sichtweise sagt, dass viele von meinen Leuten, die ich weiß, dass sie Jesus suchen und Jesus lieben und dass die dann, also für mich ist es schon so eine gewisse zweite Ordnung, das sind Christen ohne Kraft.
Ich habe ja vorhin gesagt, ne, also dass die Erfüllung oder die Geistestaufe, diese Dynamiskraft, die von oben kommt, dass das Sprachengebet nicht unbedingt das einzigste Zeichen sein muss. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass, und da würde ich mich jetzt gar nicht verschließen vor, ne, kann möglich sein, dass Leute das empfangen haben, ohne es als die Geistestaufe zu bezeichnen. Indem sie sich dann wirklich, dass wirklich eine Kraft auf sie kam und sie dann anfangen, einfach auch Zeichen und Wunder zu tun, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und all diese Dinge, die übernatürlich sind, ne? Wo ja jetzt, sage ich mal, die ganz krassen Sensationalisten, ja, auch immer Sensationists, wo die sich da komplett versperren, die sagen, hey, das ist überhaupt nicht möglich, gibt es auch die extreme Form davon. Mhm. Aber dazu gehört ihr ja auch nicht. Ne?
Ja, also ich würde es auch gar nicht so für mich an Zeichen und Wundern festmachen wollen, sondern an einer, die Person, die geht seit 3 Jahren mit ihrer todkranken Freundin spazieren und ist da für die und hört der zu und die andere Person öffnet immer mehr ihr Herz und also so, da würde ich sagen, boah, da arbeitet der Heilige Geist und das ist mit Sicherheit eine Person, die sagen würde, ich hatte nie nach meiner Bekehrung nochmal irgendeinen supernatürlichen, also im Sinne von dieser Geistestaufe, wo ich dann, ob das jetzt Feuerzungen waren oder wie auch immer, also die würde auch sagen, ich habe keine Gabe der Heilung oder Prophetie oder Zungensprache oder sowas. Also,
aber die Frage ist ja, warum öffnet man sich nicht einfach dafür und sagt, ey, wir glauben daran, dass Gott heute noch Zeichen und Wunder tut und uns auch in einer übernatürlichen Art und Weise benutzen möchte. Wieso sagt man dann nicht einfach, okay, lasst uns das empfangen wollen?
Also ich glaube, das ist ja eine Sache.
Also wir würden das...
Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, ne?
Ja, wir müssen hier unterbrechen. Wir hören uns nächste Woche noch einmal und dann reden wir darüber.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Ja, Michi, also wir sind ja mal wieder da. Unter Freunden von mir nenne ich gern eine Gemeinde, die mal unter unseren Füßen war oder aufgeblüht ist aus einer anderen Gemeinde heraus, quasi so wie bei Alien vs. Predator. Kennst du das?
Ja, mach mal weiter.
nenne ich diese, dürfen wir Sekte sagen?
Sag halt mal Gruppierung, weil das, da kann ja der Hörer selber entscheiden.
Das stimmt.
Würde ich aber jetzt mal sagen.
Also wir müssen den Namen nicht sagen. Wenn du willst, mich kannst du dich meinen Freunden anschließen. Wir nennen es gerne Brot und Wurst. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber vom Takt her passt es auch halt, wie es richtig heißt.
Mit und, das und ist das auf alle Fälle. 2 kurze Worte und dazwischen.
Genau. Ja. Also Brot und Wurst heißt es bei uns. Und wir haben ja vor einigen Wochen schon mal drüber geredet, wie wir Christen aussortieren können, sage ich jetzt mal. Also was ein richtiger Christ ist und was halt nur so dahergelaufener ist.
Genau.
Und weißt du, was mir jetzt neulich passiert ist?
Nee,
ich
du hast wieder sortiert.
Also schön wäre es gewesen.
So.
Ich habe einen alten Freund.
Hast dich selber aussortiert. Aus Versehen. Oh.
Ich habe einen alten Freund, habe ich kontaktiert. Irgendwie zufällig sind wir auf Instagram aufeinander gestoßen und dann habe ich gefragt, wie es so geht und so weiter und so fort. Und der ist bei Brot und Wurst.
Ah, okay, ja.
Und dann haben wir ein wenig so geredet, wie es einem geht und so, was man halt so macht. Und dann irgendwann haben wir auch drüber geredet, ich mache Lobpreis, ich bin immer noch in derselben Gemeinde und so. Und dann hat er mich ein wenig evangelisiert.
Ah.
Und da ist schon mal erste Frage, Michi, wie geht's denn dir, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass wenn jemand mit dir redet und vielleicht dich evangelisiert und dich kennt und weiß, du bist Christ, wie fühlt man sich, wie fühlst du dich ja, da?
Das ist ganz normal bei mir. Sonntag für Sonntag kommt die Schwester nach vorne, jede predigt und erzählt mir, was gefehlt hat. Aber das meine ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich kenne solche Situationen auch. Ja, wenn die einem dann erzählen, was das eigentlich Wichtige ist und dir unterschwellig ständig irgendwie damit eigentlich sagen, all das fehlt dir jetzt. Du bist also total unvollkommen. Ja. Oder noch nicht so weit. Noch nicht so weit. Ja. Ah, ja, das ist, kann man auch schön ein mitleidiges Gesicht aufsetzen. Und noch nicht so weit. Ja, wird schon noch.
Das wäre eigentlich eine lustige T-Shirt-Idee. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin
noch nicht so weit. Ja, also insofern fühlt man sich da echt irgendwie schlecht. Mhm. Aber es ist auch schwierig, diese Person dann zu lieben.
Ja, also ich war da immer wegen sehr genervt. Also weil ich mir denke so, jetzt kennst du mich schon seit deiner Jugend, also wir kennen uns schon seit der Jugend, du weißt, dass ich da bin, hab dir auch erzählt, ich bin noch da. Jetzt kommst du mir da mit Evangelisation daher.
Ja, aber was wollte der denn von dir? Hat er was anzubieten gehabt?
Ja, also tatsächlich. Und zwar hat er dann halt mich evangelisiert und hab gesagt, ja, stimmt. Also dann habe ich natürlich mir nicht anmerken lassen, dass mich das jetzt nervt. So ein Amen, Bruder und Bridget. Genau. Und dann hat er mir einen Link geschickt von Brot und Wurst und hat gesagt, wenn du mal das richtige Leben erfahren willst, komm halt mal so nah vorbei. Und was hättest du da in meiner Situation gemacht, Michi? Hättest du gesagt, soll ich predigen bei euch?
Ist echt schwierig, ne? Also, glaube ich, hätte einfach irgendwie eilig irgendwas anders machen müssen, dringend. Aber was macht man da? Man könnte sagen, okay, wenn du zu mir kommst, komme ich zu dir.
Oh ja.
Vielleicht.
Weil ich habe tatsächlich vor, mal bei Brot und Wurst vorbeizuschauen, weil mich das interessiert. Wir haben einen langen Freund, der ab und zu moderiert.
Ja.
Der hat sich damals zu Brot und Wurst einmal reingehockt und hat geschaut, wie das eigentlich da so abläuft. Ja. Fand ich ganz interessant, dass der da hingegangen ist.
Das stimmt, ja. Das würde mich auch interessieren.
Soll ich dich mitnehmen?
Aber ich habe ein bisschen Angst. Am Ende ist es so schön.
Genau, jeder ist so glücklich.
Und alle sind glücklich und gut aussehend. Und mir wird alles versprochen. Schönheit, gute Figur, Reichtum.
Zwei Häuser, aber eins davon verschenken.
Gib mal weiter, haben wir auch gelernt. Genau.
Ich habe ihn dann versucht zu sagen, also ich habe dann gesagt, so, ach, bist du immer noch bei Brot und Wurst? Weil, also ich habe ganz viel Schlechtes über dich gehört und ich weiß gar nicht. Und ich hoffe natürlich, dass du, wenn du auf dem falschen Weg bist, also ich habe es auch extra so gesagt, wenn das ist, weiß ich ja nicht, vielleicht bin ich auf dem falschen Weg.
Ja, oder wirklich? Geschrieben oder ja, okay.
Dann, also in Sprachnachrichten, wir Jugendlichen, wir machen
ja, nur Sprachnachrichten. Ja, ja.
Habe ich gesagt, dann hoffe ich, dass du, wenn du den falschen Jesus kennst, hoffe ich, dass du den richtigen noch erkennst. Und dann hat er aber auch gar nicht mehr geschrieben.
Ah, okay, siehst du das?
Aber also ich glaube, er hat es auch nicht so ernst genommen wahrscheinlich, weil es ist ja manchmal so mit Leuten, die meinen, die haben es schon alle, dass dir das Gegenüber, das noch nicht alles hat, immer ein wenig als Depperle einstuft. Genau. Also so fühle ich mich manchmal. Und ich glaube, der hat sich einfach nur, das Depperle, das weiß noch nicht gescheit.
Vermutlich.
Die Macht der Worte.
Revolution.
Ja, also wir reden über die Scheidung meiner Eltern. Elida, du bist quasi der Gegenpart. Bis jetzt schlägst du dich ganz gut, machst ganz gut, Elida.
Danke.
Kann man mal schon sagen auch. Wir waren ich habe meine Mutter für 10 Jahre nicht gesehen.
Schon crazy.
Aufgrund dessen, dass ich ihr irgendein Telefonat, weiß ich gar nicht mehr was.
Also du hast irgendwas gesagt. Du hast irgendwas gesagt.
Ja. Ich hab sie,
ich hasse dich oder was?
Nein, ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwas Konfrontatives, also wo es mich gestört hat. Aber ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß aber, aufgrund dessen, dass danach irgendwann noch ab und zu Gespräche waren, dass sie das verletzt hat. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht habe ich ihr gesagt, weißt du was, du willst mich ja nicht einmal an meinem Geburtstag sehen oder so. Oder irgendwelche Sachen.
Müsste hast ich jetzt du mal Geschenke bekommen von deiner Mama eigentlich? An deinen Geburtstagen damals?
Bestimmt. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall war das dann so, 10 Jahre kein Kontakt. Und mein Vater war auch sehr lange Single.
Hat immer wieder. Aber hat dein Papa das nicht irgendwie, wollte er nicht motivieren? Also, geh jetzt zu deiner Mama, ruf deine Mama an oder weißt du nicht mehr wie?
Ich würde sagen, mein Vater war ganz froh, dass meine Mutter da jetzt ein bisschen raus ist, dass er seine Ruhe hat und dass jetzt sie sich da nicht einmischt in irgendwelche Sachen.
Ja.
Also kann ich mir auch gut vorstellen, ne, dass es wahrscheinlich auch einfacher ist, wenn der Gegenpart da den Mund hält und nichts sagt. Und meine Klassenkameraden habe ich immer erzählt, dass meine Mutter gestorben ist. Krass. Also sie hat dann gefragt, wo meine Mutter ist, weil mein Vater, und früher will ich jetzt nicht sagen, aber was war das? 86, 96 so rum oder sagen wir mal 96 bis 2000 war es so, dass also Scheidungen ja nicht so häufig sind wie jetzt. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder jetzt im Kindergarten mit einem Elternteil nur leben. Aber das sind schon...
Also Kindergarten ist eigentlich...
Eins.
In unsere nicht viele Scheidungskinder.
Zwei. Nein? Noch nicht?
Es fängt eigentlich später an.
Ne? Mit der Schule?
Ja. Also das sind schon ein paar, ne?
Ja.
Aber nicht viele.
Ja, aber also damals war das halt auch nur nicht ganz so gang und gäbe. Und weil ich für mich entschieden habe, meine Mutter ist mir gestorben, habe ich halt meinen Klassenkameraden gesagt, die ist gestorben. Nur einem habe ich mal erzählt, die ist LKW-Fahrerin.
Oh my goodness.
Das war relativ später und dann habe ich das vergessen, dass ich das mal gesagt habe aus Spaß. Und habe dann aber irgendwann erzählt, ja, die arbeitet da in der Stadt. Und dann habe ich gesagt, die war doch LKW-Fahrerin. Und dann musste ich voll lachen, weil ich das gar nicht mehr gewusst habe. Und dachte mir so, das erzählt ein Zungenschmarrn. Oh, also da hatte ich dann schon wieder ein bisschen ein entspannteres Verhältnis mit meiner Mutter. Also falls meine Mutter
das hört, okay.
LKW-Fahrerin oder tot, eins von beiden. Aber für mich war die auch tot halt. Also weil,
weiß deine Mama das alles hier? Was du hier redest?
Also wenn sie das jetzt hört, wird wahrscheinlich unsere Beziehung noch beschissener.
Ist eh beschissen, oder? Also ist eh...
Ja, aber das ist jetzt nicht...
Also was ich meine, was ist beschissen, da ist keine Beziehung, oder?
Nee, aber muss ich jetzt auch sagen, ich will dir jetzt auch nicht bewusst verletzen oder sowas. Also...
Das ist nur deine Sichtweise.
Meine Sicht der Dinge. Und... Ich glaube aber, dass es vielleicht Leuten helfen kann, die das hören. Hoffe ich. Genau. Dann noch schnell die Wiederfindungs-Ding. Also wir wohnten immer in derselben Stadt. Meine Mutter war nie irgendwie weggezogen. Und irgendwann bin ich ins Schwimmbad gelaufen. Und da habe ich dann meine Mutter gesehen. Und wir haben uns ganz, ganz selten gesehen, also wirklich sehr selten. Und wenn, dann habe ich weggeschaut und bin irgendwie weitergegangen. Und da habe ich es auch wieder so gemacht. Ich habe sie gesehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite und dachte mir, bleib da, wo du bist. Und die ist mir dann aber hinterhergerannt, weinend hinterhergerannt.
Wow, echt?
Und hat gesagt, Mensch, sie hat mich hier vermisst und bla bla bla.
Echt? Wie alt warst du?
Ich glaube 20 sogar.
Oh krass, Mann, ehrlich, das war Babyschule oder was kurz davor?
Ja, 2007 oder sowas, ja. Also war wirklich sehr, sehr kurz
danach.
Da war ich noch mit meiner damaligen Freundin zusammen und habe ihr das dann nämlich erzählt. Und die hat dann gesagt, interessant. Und ich glaube, die war sogar... War der immer? Weiß ich gar nicht, ist egal. Auf jeden Fall hat dann meine Mutter gesagt, sie vermisst mich hier und ob wir nicht Kontakt halten wollen wieder. Genau, Haben dann Nummern ausgetauscht.
Sie hat echt geheult.
Ja.
Wie war es für dich? Hast du geheult?
Nein, weil...
Was soll der Mann jetzt?
Nee, ja, ich kenne keine Gefühle. Nein, Spaß.
Nee, keine Ahnung, wie geht man da? Ja, wie war's?
Ja, war schon, keine Ahnung, jetzt, außer wenn du weinst, ist es relativ einfach für mich jetzt da nicht mitzuweinen, nur weil jemand weint.
Oh, okay, ich weine immer. Wenn du weinst, weine ich immer.
Ja, wenn du weinst, halt ich manchmal.
Du schaust mir nur an, ey.
Nee, ich saug die Tränen dann zurück in meinen Kopf. Obwohl ich es vielleicht laufen lassen sollte. Aber für mich war das so, okay, ist ein wenig komisch, aber können wir schon Kontakt halten. Aber ich habe jetzt nicht geweint oder sowas. Weil für mich war, vielleicht auch, weil ich immer gesagt habe, die ist gestorben,
okay,
war ja. Für mich dieses Verhältnis einfach auch gestorben.
Ja, ja, ja.
Oder die Emotionen.
Interessant.
Genau, und dann hatten wir aber relativ guten Kontakt, bis dann der Hund kam, der mich dann ersetzt.
Wie war sein Name nochmal? Sammy. Sammy, oh my goodness, yes. Ja, I remember.
Ja, also meine Mutter hatte dann einen Hund und das erste Mal, wie die Lieder kamen.
Nach Deutschland? Weil ich war erstmal dein Papa, ne? Das war, du hast mir auch vorbereitet, so, ey, okay, wenn wir nach Deutschland kommen, dann müssen meine Leute kennenlernen, aber du redest nicht über meine Mama, wenn wir mein Papa sind, du redest nicht über...
Echt, habe ich es gesagt?
Ja, ich weiß es noch. Und wir sind nicht in einem Raum miteinander. Und dann sind wir zu deinem Papa. Und er hat dann natürlich voll süße Kinderbilder von dir gezeigt. Fand ich voll süß und alles erzählt. Hier in der Schule und alles. Mhm. Fand ich echt süß. Und dann waren wir bei deiner Mama. Und sie war echt nett. Und die ist echt eine nette Frau. Ne? Und dann holt sie ihr Fotoalbum raus. Und ach, jetzt schön. Und dann macht sie echt auf. Ne? Und hat ihr Fotoalbum von Sammy.
Also dem Hund.
Und ich so, what? Also das war, ich habe noch nie in meinem Leben, also ja. Aber das zeigt mir auch einfach die Beziehung, ne? Also dein Papa war immer, also näher, als, ja, wie soll ich sagen? Ja.
Ja.
Und deine Mama nicht.
Aber der Sammy und ich, also das, was wir gleich hatten, war die Haarfarbe, weil der war ein Golden Retriever.
Ach stimmt, das habe ich mal vergessen. Ja, 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 ja. Highly beloved.
Ja. Hat auch ein Tausender gekostet, der Hund oder irgendwas. Keine Ahnung, der war teuer. Egal, gut. Das war jetzt so ein bisschen die Mutter ist weggeschichte.
Interessant, interessant. 10 Jahre, aber unbewusst hat es was mit dir gemacht, oder?
Ja.
Bestimmt.
Also macht ja
mit jedem was. Ach, das ist so krass. Wenn ich Leute das erzähle, ne, ich habe schon Leute erzählt, dass mein Mann 10 Jahre lang keine Kontakt zu seiner Mama, also jedes Mal ist ein Schock.
Ja.
Das ist sehr unnormal. Oder?
Ja, ich kenne es also, ja nicht anders.
Ich
habe jetzt auch keine WhatsApp-Gruppe, wo drin steht, wir hatten 10 Jahre keinen Kontakt mit unserer Mütter, tauschen wir uns aus.
Aber es ist eher so mit Vätern, es ist halt häufiger, also ja, und echt nicht mit der Mama.
Ja.
Aber, ja.
Naja, wir gehen mal wieder auf unsere eltern-bildung.at Seite, was Scheidung mit Kindern macht. Mhm. Und zwar teilweise Identitätsverlust.
Okay.
Kannst du dir was darunter vorstellen?
Also, ich weiß jetzt nicht mehr, wer ich bin, weil meine Eltern nicht zusammen sind. Ich kann mir gut vorstellen, ein Kleinkind, ja.
Ja? Aber ist es dann Identitätsverlust? Oder Identität, weil, ja. Ist es nicht wie, also ist nicht jetzt das Zweifel, bin ich ja Mädchen oder Junge?
No. Aber wer bin ich? Keine Ahnung, weil dein ganzes Fundament ist zerstört, ne? Dann bist du irgendwie... Ja.
Ja, ich...
Weil ich denke, du, wenn als Kind vielleicht, du verstehst es nicht und dann schiebst du den Schuld vielleicht auf dich.
Ja.
Okay, meine Eltern haben sich scheiden lassen, weil ich so oft, ist mir doch egal, gesagt habe. Weißt du, ich denke, Kinder denken immer...
Die sind schuld. Also ich muss sagen, ich hatte das nicht, glaube ich.
Das ist interessant, ne? Du warst auch älter.
Man muss auch sagen, meine Eltern haben mich immer so erzogen, dass ich ein Wunschkind war. Also die haben mir immer gesagt, müssen wir unsere Kinder...
Wunschkind.
Üben. Hast du verstanden?
Munch.
Nee, Munchkin.
Aber das sage ich meinen Eltern. Ich sage immer...
Deine Eltern?
Das sage ich immer meine Kinder. Und ich habe es auch geflüstert jetzt in Caleb sein Ohr. Du bist ein Geschenk. Du bist so ein großes Geschenk. Und ich sage meinen Kindern sehr oft, wenn ich die hinlege, ihr seid meine Geschenke. Ich bin Gott so dankbar. Und ja.
Ja, und das haben meine Eltern auch gemacht. Also ja. Die haben mich immer, für meine Mutter war ich immer der Prinz. Bis zum 10. Lebensjahr. Dann wurde ich irgendwie der Dark Prince of Persia.
Nein.
Dumme Kommentar.
Ja.
Nein. Ja, und für meinen Vater, der hat auch immer gesagt, ich war ein Wunschkind. Also deswegen hatte ich vielleicht diese Identitätskrise oder den Verlust gar nicht so. Was ich aber hatte, und das ist der nächste Punkt auf der Homepage, ist aggressive Gefühle. Und da steht in Klammer, hat zum Teil mit abgewerteten Schuldgefühlen und abgewerteten Ängsten zu tun. Und das hatte ich auf jeden Fall. Also ich weiß, dass meine Eltern, vielleicht mein Vater mehr, ich glaube, mit meiner Mutter habe ich gar nicht drüber geredet, aber mein Vater immer so, wenn ich ihm als Kind, als Kleinkind irgendwie vielleicht was gesagt habe, konnte das nie zuordnen, so zur Scheidung. Zum Beispiel in die Hose machen war für meinen Vater nie eine Auswirkung von Scheidung, sondern der Bub hat jetzt halt gerade eine Phase, ist jetzt ein wenig dumm. Bist du jetzt ein wenig blöd? Wow.
Okay, okay. Ist ja ein Mann, der denkt vielleicht nicht so viel darüber nach.
Naja.
Das war ein bisschen böse von mir gerade.
Aber ich glaube, mein Vater hat es nicht viel reflektiert. Man muss auch sagen, mein Vater ist auch ohne Vater aufgewachsen, ohne eigenen, also Erzeugervater. Und ich glaube, wahrscheinlich hat er da nicht viel dran gearbeitet.
Ja, 100%. Die haben die auch Bastard genannt und so, ne?
Ja, das hätte ich jetzt nicht im Ding gesagt.
Oh, sorry. Aber ich
wir lassen jetzt drin, ich habe keinen Bock zu schneiden. Ja.
Okay. ich denke, er hat auch. Aber ich denke, diese Generation, ne?
Ja.
Die haben sehr wenig reflektiert. Und unsere Generation.
Aber ich finde es komisch, weil du hast doch irgendwie den Drang, Sachen herauszufinden eigentlich. Oder ist es wirklich zeitabhängig? Also von unserer Generation, wir wollen ja immer alles rausfinden, die andere hat alle einfach nur gemacht oder was? Das verstehe ich
also
gar nicht.
Also ich verstehe auch meinen Vater, ne? Null Reflexion. Weil das so viel Schmerz. Ich denke, dein Papa hat auch sehr viel Schmerz gehabt. Das du auch ohne Mama, ne? Aber du hast mehr reflektiert, du hast offen darüber geredet, du hast vielleicht auch geweint. Ne? Und damals, Männer haben das nicht gemacht. Oder?
Also mein Vater, glaube ich, hat schon, also wie auf dem Vogel aus Versehen draufgestiegen ist und der tot war, hat er geweint. Dann,
aber wo dein kleiner Bruder hier auf der
Karussell. Ja, erzähl doch mal.
Ey Leute, das ist so krass. Manche Menschen haben mehr Empathie für Tiere als für Menschen. Eigenes Sohn oder ja. Ja, wir waren hier auch, das war meine Anfangszeit in Deutschland. Er hat mir ein Kinderalbum gezeigt von Steve und dann sind wir zum Spielplatz gegangen und sein Papa hat dann einen Sohn mit einer anderen Frau, Kind mit einer anderen Frau. Und er war halt ganz klein. Was war er da?
Drei, vier.
Ja. Und da gibt es so diese Karussell, ne? Und da wollte er einfach angeben, ne? Mit seinem Sohn. Und hat da richtig krass geschubst und er ist weggeflogen, ne? Der kleine Junge. Also richtig, also nicht nur nebenbei. Der ist weggeflogen, ne? Und hat geschrien und geweint. Und dein Vater, ne? Der einfach so, ja komm, ich hör jetzt auf hier. Und ich denke mir, what? Alter, das war echt, ja, aber mit dem Vogel, okay, da hat er geweint, interessant. Oh my goodness.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von
Matthias Schindler bei mir. Hi Matthias.
Grüß dich.
Wir haben letzte Woche gehört, dass du als Christenkind sozusagen aufgewachsen bist, irgendwann zur Polizei gegangen bist, da dann Helikopterflieger, Pilot werden wolltest und dann hat man bei dir einen Tumor festgestellt.
Ja.
Was ist dir durch den Kopf gegangen? Also nach einem MRT kam dieser Befund. Was ging dir währenddessen, weißt du das noch, durch den Kopf, wo du dachtest, wie Tumor?
Ja, ich weiß es noch, ganz klar. Denn der Gedanke kam gar nicht. Alles, was ich verstanden habe, war fluguntauglich.
Okay.
Also ich wollte Pilot werden. Mhm. Und ich hatte vorher, ein paar Jahre vorher, einen Sportunfall, wo ich mir einen Rückenwirbel verletzt hatte. Mhm. Und ich habe dann irgendwie versucht, mir einzureden, dass das vielleicht noch eine alte Einblutung sein könnte. Ich bin aus Fürstenfeldbruck nach Hause gefahren und habe auf dem Heimweg in der Uniklinik Erlangen angerufen und einen MRT-Termin für den Folgetag ausgemacht, eigentlich um diesen Befund zu widerlegen. Also mir ging es nur darum, weiter zu fliegen. Also an dem Tag war das, was ich verstanden habe, war, ich bin fluguntauglich.
Mhm. Okay. Ja, dann warst du das zweite Mal in einem MRT.
Ja, und es kam ja, wie es kommen musste. Die Bilder waren identisch. Okay. Ich hatte tatsächlich einen circa drei Zentimeter großen Tumor direkt im Rückenmarkskanal, im Nervenkanal BWK 9 bis 11. Mhm. An der breitesten Stelle ungefähr 1,4 Zentimeter breit. Mhm. Schon relativ groß. Die Nerven sind stark zusammengequetscht gewesen. Die Ärzte wussten eigentlich auch nicht, warum ich noch keinerlei Ausfallerscheinung habe, warum ich es bisher noch nicht gespürt habe. Also jetzt schon ein Befund, der nicht ohne ist, der auch nicht so oft vorkommt. Und dann habe ich auch verstanden, dass ich ein größeres Problem habe, als nicht fliegen zu können.
Mhm. Aber haben die, also man weiß doch beim Tumor, ist jetzt Unwissenheit, weiß man doch nicht, ob er gut oder bösartig ist. Weil mein Arzt hat mir auch mal gesagt, ich habe einen Tumor, ist halt ein Pickel rückwärts gewachsen sozusagen. Dachtest du, ja gut, der kommt schon wieder irgendwie raus oder?
Nee, man wusste tatsächlich nicht, ob es gut oder bösartig war, aber ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Ich gehe immer vom bestmöglichen Zustand aus, weil wenn es nicht so ist, kann man dann immer noch sich den Kopf zerbrechen drüber. Also warum vorher?
Ja.
Aber selbst wenn er gutartig gewesen wäre, oder er war gutartig, hat man später festgestellt, war es so, dass der Nerv so groß ist und durch das Wachstum den Nerv kaputt drückt. Also der Tumor war so groß. Mhm. Das heißt, eine Vielzahl der Ärzte hat mir empfohlen, ihn operativ entfernen zu lassen, denn der Tumor würde den Nerv irgendwann zerstören. Man wusste natürlich auch nicht, wie lange das noch dauert, also ob ich noch 2, 5, 10, 20 Jahre. Aber wenn der Nerv kaputt ist, dann wird keine OP das wieder rückgängig machen. Also man kann durch eine Operation eigentlich nur den Zustand erreichen, den man vorher hatte, weil ich mich zu dem Zeitpunkt ja komplett gesund gefühlt habe, noch meinen Dienst beim USK gemacht habe, eigentlich nichts gespürt habe, war die Wahrscheinlichkeit einfach auch am größten, dass ich nach der OP unversehrt aus der ganzen Geschichte rauskomme.
Okay, jetzt hast du ja mit den Ärzten geredet, die haben dir dazu geraten, das operieren zu lassen, wie du ja sagst? Oder?
Puh, viele Ärzte, viele Meinungen, würde ich jetzt da mal sagen.
Okay.
Also ohne Ärzten so nahe zu treten zu wollen, da haben wir unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Einfach. Ich habe auch gespürt, dass es zum ersten Mal gespürt, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, privatversichert zu sein. Also wir waren bei Spezialisten und oftmals wusste ich nicht, ist das jetzt der beste Rat für mich oder will er derjenige sein, der diese spezielle OP am Rückenmark bei mir jetzt durchführt. Und es gab schon Ärzte, die mir dieses Gefühl gegeben haben.
Okay.
Und es war für mich sehr schwierig zu sondieren, denn es gab tatsächlich auch Stimmen, die gesagt haben, rühre das Rückenmark nicht an, schneide da nicht auf. Diese Stimmen gab es auch. Und das war schon kein leichter Prozess. Im Endeffekt haben meine Frau und ich uns schon ein halbes Jahr Bedenkzeit genommen, um das alles irgendwie auf den Platz zu setzen und zu gucken, was wirklich jetzt dann dran ist, um eine Entscheidung zu treffen.
Okay. Ist deine Frau auch jemand, die immer vom Positiven ausgeht? Also wie war die für dich in der Zeit da?
Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt, ob meine Frau immer vom Positiven ausgeht. Ich glaube, meine Frau ist, müsste ich drüber nachdenken, meine Frau ist auf jeden Fall jemand, der mir komplett Halt gibt und immer hinter mir steht. Und ich spüre sie als eine sehr starke Person, die mich, wenn ich schwach bin, auch einfach hält und trägt. Ohne jetzt beurteilen zu können, ob sie das immer eher negativ oder positiv sieht. Ich glaube, so positiv wie ich sieht sie die Dinge nicht. Ohne das werten zu wollen.
Nee, auch wenn sie es hört, es muss ja auch beide Seiten ein bisschen geben in der Beziehung.
Ja.
Aber wie hat sie das dann mitgenommen, wie sie gehört hat, du hast dann Tumor?
Ja, ich glaube, dass in dieser ganzen Phase bis zur OP waren wir da schon sehr gefasst. Eben weil ich auch dem vorangegangen bin, dass ich dem Ganzen keinen Raum gegeben habe, dass es irgendwie auch schlecht ausgehen könnte. Diese Option gab es nicht, darüber haben wir nie gesprochen, nicht nachgedacht. Ich hatte auch im Klinikum nicht groß Klamotten dabei für einen mehrtägigen Aufenthalt, sondern der Arzt hat auch gesagt, ich könne kurz nach der OP auch wieder das Klinikum verlassen. Das war alles. Der hat natürlich auch das, ich habe mich auch für den entschieden, für den Spezialisten, der mir genau das gesagt hat, was ich hören wollte.
Okay.
Ja, also das war schon alles.
Ja. Okay. In der Entscheidung, wie hat da Jesus eine Rolle gespielt?
Ja, es war schwierig, weil ich natürlich schon darüber gebetet habe, aber auch jetzt nie irgendwo die Stimme gehört habe oder das große Zeichen gekriegt hat. Ich hatte eher eine Ruhe darin, dass die Entscheidung, die ich treffe, man wägt ja ab und trifft ja erstmal eine Entscheidung. Es ist ja nicht eine gute oder eine falsche Entscheidung, sondern wenn man abwägt und dann nicht das offensichtlich Falsche für sich wählt, sondern nachdem man abgewogen hat, die für sich beste Option trifft, dann trifft man ja einfach eine Entscheidung. Und da hatte ich eine Ruhe, dass er mich da durchtragen wird.
Okay. In die Gemeinde, in der du zu der Zeit gegangen bist, haben die da Bescheid gewusst und gab es dann Leute, die dann dir weiße Ratschläge gegeben haben, in Anführungszeichen weiße Ratschläge oder also so dieses typische Christenverhalten, wir beten für dich und das wird wieder gehen?
Nein, ich glaube, das ist, also die Gemeinde hat das mitbekommen, ja, und es gab mit Sicherheit viele, viele Menschen, ich weiß, dass viele für mich gebetet haben, ja, aber es war jetzt nie so, dass, da bin ich auch sehr anfällig für sowas, ja, also da reagiere ich schon. Wenn man mir dann mit so christlichen Floskeln oder sowas kommt, das hat für mich auch nichts mit gelebtem Glauben am Ende zu tun. Das ist, da ist man bei mir am falschen Platz. Ja.
Also
ich glaube auch, ich gehe auch, wenn ich krank bin, tatsächlich zum Arzt.
Weil echt, so einer bist du?
Ich glaube auch tatsächlich, dass Gott Menschen benutzen kann, um Dinge zu tun. Ja.
Also gehst du auch in keine charismatische Gemeinde, wie ich es gerade höre, oder?
Ja, vielleicht schon so ein bisschen, aber das eine schließt ja das andere nicht aus.
Reflektierte Charismatiker.
Ja, okay.
Okay, du hast gesagt, ihr habt euch ein halbes Jahr Zeit gelassen. Für mich ist das, fühlt sich so ein bisschen wie ewig an, weil du kriegst hier die Diagnose, es könnte sein, dass du morgen vielleicht umfällst und dann halt dieser Tumor auf deinen Nerv drückt oder den zerquetscht hat.
Man muss sagen, die Zeitspanne zwischen Befund und OP war ein halbes Jahr. Also wie wir uns entschlossen haben und dann den OP-Termin ausgemacht hat, das sind ja auch, gehen ja auch noch ein paar Wochen dann ins Haus. Und genau. Aber tatsächlich war es erstmal so, dass ich auch die MRT-Bilder vervielfältigen musste. Ich habe die dann irgendwann, als ich gemerkt habe, es gibt zu viele Meinungen, habe ich die auch postalisch an irgendwelche Spezialisten noch geschickt.
Okay.
Weil ich nicht bei jedem, also ich nicht auch in Hannover und sonst wo vorstellig werden wollte, sondern nicht einfach dann möglichst viele Meinungen auch haben wollte, habe ich auch eben gesagt, hier berechne gerne irgendwie, rechne das irgendwie ab, ist mir egal wie, Hauptsache ich kriege deine Expertenmeinung zu dem Thema.
Okay.
Und das hat natürlich schon gedauert, dass das alles so zurückkam.
Okay. 2011 war es dann soweit für die OP.
Das Datum weiß ich übrigens auch wenn ich dann wieder Ärger kriege. 11.02.2011.
Okay.
11.02.2011.
Okay. Ja, vielleicht hören wir in einer der späteren Episoden noch, wann du dich dann wirklich bekehrt hast. Ja. Das Datum vielleicht fällst du ja auch. Aber wie war das kurz vor der OP? Also wie war das Gefühl für dich?
Komisch, weil ich da dann schon etwas nervös im Zimmer auf und abgelaufen bin. Das weiß ich noch kurz, bevor ich aufgerufen wurde, weil ich mir bis zu dem Zeitpunkt so überhaupt keinen Kopf gemacht hatte. Aber dann, wenn man sich dann auch schon ja umzieht und sowas und dann da merkt, okay, jetzt wird dann gleich das Rückenmark aufgeschnitten.
Ja.
Und ja, es ist schon, da gehen dann schon auch mal komische Gedanken durch den Kopf.
Mhm. Also die unterweisen dich auch über die Risiken, ja. Oder?
Ja, aber das ist ja immer so. Ich meine, hatte eine Vollnarkose. Wenn man heute eine Vollnarkose bekommt, dann unterschreibt man, dass es theoretisch möglich ist, in eins von keine Ahnung wie vielen Fällen, dass man nicht mehr aufwacht.
Mhm. Ja.
Also ich weiß gar nicht, was ich denen alles unterschrieben habe. Das meine, ich meine, es ist ja auch in Ordnung in unserer heutigen Gesellschaft, wo jeder jeden gleich verklagt. Ich stelle mir es schwierig vor, wenn jetzt jemand eine einen Herzfehler oder irgendwas hat. Du willst ja auch, dass sich ein Spezialist überhaupt noch rantraut an so eine schwierige OP. Weil wenn jeder gleich sagt, boah, da lasse ich die Finger von, weil am Ende werde ich verklagt, wenn ich einen Fehler mache, wird es auch schwierig. Also
das stimmt. Wie war die Stimmung bei deiner Frau? Also die war ja wahrscheinlich vor Ort und hat gewartet, oder? Obwohl, das will ich jetzt gar nicht unterstellen, vielleicht war sie auch arbeiten.
Nein, sie war tatsächlich. Nein, sie war mit da. Ich glaube, die war schon, also wir waren alle natürlich angespannt. Mhm. Ja.
Okay.
Es sei ja doch was anderes als eine Zahn-OP. Also das ist schon, wir hatten eine gewisse Ruhe, aber indem, dass der Tag näher kam und der, beziehungsweise der Tag dann da war, war schon eine gewisse Anspannung da. Mhm.
Nach 6 Stunden war die Operation vorbei, was ich ziemlich lang finde. Oder? Oder ist es nicht lang? Also
für mich verging es wie im Flug.
Wie im Schlaf.
Im Schlaf.
Als du aufgewacht bist, was war das Erste, was du dachtest?
Also am Anfang war es ziemlich konfus, weil ich ja noch voller irgendwelcher Schmerzmittel und zugeballert. Also da habe ich, glaube ich, auch irgendeinen Blödsinn geredet. Wurde mir auf jeden Fall nachgesagt, ich hätte Blödsinn geredet. Das war eigentlich erst das zweite Mal. Also dann bin ich nochmal eingeschlafen, habe nochmal gut geschlafen. Und als ich dann nachts aufgewacht bin, dann habe ich direkt gemerkt, dass was nicht passt. Mhm. Ich habe ab der Hüfte abwärts meine Beine nicht mehr gespürt.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Meine Frau hat den Professor nach der OP abgefangen und der hatte nur gesagt, dass die OP schwieriger war als erwartet. Der Tumor war in meinem Rücken mit gesundem Nervengewebe verwachsen, konnte auch nicht allen Tumor entfernen. Ich habe heute noch Resttumor in meinem Rücken.